ganz ehrlich, penetrante, dumme Junggesellenabschiede. Das geht mir richtig an die Nerven. Oh, es ist inflationär und es ist so langweilig und es ist auch so dumm. Die Kostüme sind langweilig. Und wenn dann so eine Trulla mit einer Schärfe und einem Diadem auf mich zukommt und sagt, ich heirate morgen. Ich so, ja, das sehe ich und sie sieht trotzdem scheiße aus. Oh Gott, eine Schärfe habe ich hier ja noch nie gesehen. Oh Gott, wie kreativ bist du denn? Oh, es tut mir leid.
Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Julia Staron, Kiezianerin, ehemalige Clubbetreiberin, Quartiersmanagerin, bildende Künstlerin, SPD-Politikerin, Tierschützerin, Projektleiterin, zertifizierte Mediatorin und noch einiges mehr. Oh Gott, hallo Julia.
Hallo.
Das ist ja mal ein Akt.
Das alles vorzulesen, meinst du?
Ja, das habe ich natürlich aus dem Kopf gemacht. Hallo, du musst jetzt nicht sagen, dass ich das hier vorgehe.
Ja, also zusammenzufassen quasi.
Genau.
Ja, da fehlen natürlich auch noch ein paar Punkte, aber das sieht man eben. Aber ich bin halt schon etwas älter.
Nein, also so will ich das jetzt erfahrener.
Erfahrener, ja, also zumindest, ja. Ich war auch immer, ich habe auch viele Dinge parallel gemacht in meinem Leben, wie man sieht. Ansonsten hätte das nicht funktioniert.
Schwer aktiv auf jeden Fall. Mhm. Als was würdest du dich vorstellen? Jetzt hier im Rahmen dieser Kiezmenschen-Serie?
Ja, ich glaube, hier ist so mein, also Anwohnerin und Quartiersmanagerin vom BIT, finde ich. Das ist die wichtigste Verbindung, die ich jetzt hier im Viertel habe. Ja.
Ja. Wir kennen uns aus dem Cocoon im Clubhaus, da haben wir uns mal getroffen. Da war dein Mann auch dabei, Olaf, genau. Ne? Ja.
Richtig.
Das ist aber auch schon Jahre her, glaube ich. Oh Gott.
Ja, 17 Jahre haben wir das Cocoon gemacht. Also insgesamt natürlich, ne? Im Clubhaus. War es natürlich eine kürzere Phase, aber also insgesamt haben wir tatsächlich 17 Jahre Cocoon auf dem Buckel. Das ist dann schon eine lange Zeit, finde ich.
Aber im Clubhaus wart ihr 3, 4 Jahre? Oder?
4 müssen es gewesen sein, ne? Aber 15, 19, ja, 4. Genau, 4 Jahre im Clubhaus.
Wie bist du darauf gekommen oder seid ihr darauf gekommen, einen Club zu öffnen? Weil das war doch wirklich nicht dein Metier, oder?
Naja, die Historie fing ja an, dass ich damals als jungstudierte Kunsthistorikerin das Florida Hotel im Auftrag des damaligen Betreibers zum Florida Art Hotel verwandelt habe. Hab mir da eine sehr blutige Nase geholt, weil ich sehr naiv auf St. Pauli unterwegs war und sehr grün hatte den Ohren und Verträge nicht geprüft habe und leichtfertig eben Verantwortung übernommen habe, die ich gar nicht hätte übernehmen dürfen können. Wie dem auch sei, auf jeden Fall endete das dann darin, dass ich zwar das Club Florida Art Hotel mit einem tollen Team zusammen damals möglich gemacht habe, selber kein Geld verdient habe an dem Projekt, trotz 2 Jahre Arbeit und dann auch noch leider auch noch andere Rechnungen bezahlen musste, weil ich leider...
Also bist du mit Minus da rausgegangen?
Ich bin da mit fetten Minus rausgegangen, das war relativ heftig. Und auf jeden Fall, dann habe ich in der für die China Lounge damals PR und Veranstaltungsmanagement gemacht. Und irgendwann stand es dann zur Diskussion, dass das Florida Art Hotel halt einen neuen Betreiber sucht oder Betreiberin in dem Fall. Und da sind wir damals als kleines Team rein und haben gesagt, okay, das machen wir und haben das Florida Art Hotel als Cocoon verwandelt. Und so ergab sich das, dass dann wir zuerst das Kunsthotel versucht haben, wieder zum Leben zu erwecken. Das hatte dann also ein paar andere Schwierigkeiten, sag ich mal, so die Substanz des Hauses hat es dann nicht mehr so hergegeben.
Und wo war das?
Das war an genau demselben Standort.
Okay.
In dem Altbau, genau. Mhm. Und die ganzen Betriebe drumherum waren halt mittlerweile so viel lauter geworden, als sie damals noch waren. Und uns sind die Gäste halt nachts um 3 abgereist, haben gesagt, die zahlen keinen Cent und so.
Lief super.
Wenn man dann irgendwie mal nachts aus dem Bett geklingelt wird, weil irgendjemand mit Lockenwicklern schreiend vor einem steht und sagt, was ist hier los? Und und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das kriegen wir so nicht mehr hin. Und unser Vermieter damals war auch nicht bereit, zu uns irgendwie entgegenzukommen, obwohl in unserem Mietvertrag ja Hotelnutzung drin stand, was aber nachher egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann gesagt, wir verwandeln das Ganze und verzichten halt auf den Hotelbetrieb in Zukunft und haben aus dieser kleinen Mini-Hotelbar im Endeffekt eine mini-kleine Live-Location gemacht, wo halt jeden Abend dann Konzerte stattgefunden haben. Wir haben die Hotelzimmer umgewidmet in Kunsträume, haben für kleine Geburtstage Separés vermietet quasi, sodass man halt eben in so Kunstwerken feiern konnte, haben dann auch mal größere Party- und Kunstprojekte und Konzepte ausprobiert. Und das war dann im Endeffekt, das waren die ersten Jahre des Cocoons in dem Altbau, genau. Und dann gab es ja hin und her und an Handgabe und der damalige Erbpachtvertrag, glaube ich, lief aus und die Stadt wollte verkaufen, hin und her und her und hin. Und so, wir haben damals auch konzeptionell ein bisschen dazu beigetragen, dass an diesem Standort eben ein Clubhaus entsteht und nicht irgendwas anderes. Mhm. Und da sind wir auch heute eigentlich immer noch ganz stolz drauf.
Das ist ja auch ganz gut geworden.
Dass das ein Teil zumindest unserer konzeptionellen Grundlagenarbeit war, dass das so ist, wie es ist. Und sind dann quasi in diesen Neubau dann zurückgezogen. Zwischendurch waren wir ja kurz in der Talstraße und waren ja auch haben da ja auch die Makrele mit aus der Taufe gehoben in der damaligen Talstraße. Nicht in der damaligen, sondern in der Talstraße, die damalige Makrele, so rum ist richtig. Und wie gesagt, war ja auch ein paar Monate das Cocoon dort in der Talstraße, so als Pop-Up-Club. So, also viel ausprobiert, viel gemacht. Also, und aus dem Cocoon ist ja dann das Ego geworden damals.
Und ja. Dann aber im Clubhaus, 4 Jahre. Und das war ja aber kein so kleiner Club dann, ne?
Das war ein kleiner Club. Doch, also 200er Kapazität.
War es nicht noch kleiner vorher?
Die Bar war kleiner, die Hotel, also ich sag mal, als Location war es natürlich größer, ne, wenn man die Hotelfläche dazu rechnet. Variabler. Ne, jetzt hatten wir halt einen Raum mit Bühne. Und der war natürlich größer als das in der Vergangenheit, ohne Frage. Natürlich auch auf einem ganz anderen Level ausgestattet und so weiter. Ich weiß noch, wie wir damals immer Angst hatten, dass uns die Kabel in den Wänden abfackeln, weil die Substanz im alten Laden, das war halt nicht ganz so belastbar, was wir da so gemacht haben. Und natürlich haben wir uns rein technisch mit dem neuen Cocoon so ein bisschen unsere Träume erfüllt, wie wir uns halt so eine Location halt vorstellen, mit was für einem Sound. Also ich glaube, in der Größe oder in der Kapazität gibt es kaum einen zweiten Club, der so einen guten Sound hat in der Stadt. Es war natürlich als Einzelraum größer als die Vergangenheit, aber das alte Cocoon war dann in sich natürlich einfach variabler und experimenteller, dadurch, dass man in diesen alten Substanzen halt irgendwie auch die ganze Zeit Experimente machen musste eigentlich auch, um überhaupt die Flächen bespielen zu können.
Ja, warum gibt's das Cocoon nicht mehr?
Also irgendwann im Anfang 2019 haben Olaf und ich uns in die Augen geguckt und haben uns einfach nach 17 Jahren gefragt, ob wir das eigentlich noch weitermachen wollen. Weil wir haben ja weder mit dem alten noch mit dem neuen, also noch mit dem Cocoon im Clubhaus für uns jemals Geld verdient. Das war halt immer ein für uns sehr hoch angesiedeltes Kulturprojekt. So, und wir mussten immer woanders gucken, unser privates Einkommen im Endeffekt zusammenzukriegen. Und ich muss sagen, das war in den 30er, 40er Jahren irgendwie für mich noch alles machbar. Jetzt durch auch, ich sag mal, zusätzliche Interessen, berufliche Interessen, die für mich dazugekommen sind, ist die Tagesauslastung halt einfach so immens hoch, dass ich nicht noch die Nacht dazu nehmen kann, muss ich einfach sagen. Also wenn man so die 50 erreicht hat, merkt man so, ach ja, so ab und zu mal schlafen ist eigentlich auch nicht die schlechteste Idee. Und wir haben uns viel darüber unterhalten im Jahre 2019 und viele Gedanken gemacht, ob wir das wirklich aufgeben wollen oder nicht. Und weil es für uns halt immer ein Teil die größte Leidenschaft überhaupt war.
Was daran?
Was war ja, dich so also besonders? Was die größte Leidenschaft war, und das kann ich vor allen Dingen auch mit dem alten Cocoon verbinden, war irgendwie auf St. Pauli eine Fläche zu ermöglichen, auf der genrefrei, also faktisch nicht nur an eine bestimmte Szene gerichtet, kulturelle Experimente möglich sind, wo unterschiedliche Szenen sich auch treffen können und wo man im Endeffekt Experimente ermöglicht, die halt woanders nicht möglich sind, weil eben alles bestimmten Szenen vorbehalten ist. Wir haben immer darauf und auch im Clubhaus immer ganz klar für eine Genrefreiheit gestanden und für eine Szenefreiheit im weitesten Sinne. Das hat mich immer total angetrieben und mich hat auch angetrieben, halt die unterschiedlichen Kulturgattungen zusammenzubringen. Also sprich wirklich Musik und bildende Kunst und Performances und so weiter. Also einen Raum zu schaffen, wo das möglich ist. Und das hat tatsächlich, muss man sagen, trotz der, ich sag mal, von der baulichen Substanz schlechteren Grundlage im alten Kokon besser funktioniert als im neuen. Was aber eher, glaube ich, an dem Interesse des Publikums lag, als an der Immobilie oder so. Also wir waren im neuen Kokon tatsächlich damit konfrontiert, obwohl wir Top-Musik-Acts, ne, und ich rede jetzt noch nicht mal von Künstlerinnen-Experimenten, Top-Musik-Acts hatten und wegen schlechtem Vorverkauf teilweise sogar die Eintrittsgelder aufgehoben hatten, Leute einzeln gebeten hatte, dazu zu kommen, weil halt der Act aus New York kommt und der ist auf der Durchreise und sowas seht ihr nicht nochmal, vor allen Dingen nicht für Umme. Und Menschen sich dann dafür entschieden haben, lieber an der Bierbank sitzen zu bleiben und weiter zu trinken, als die Location zu wechseln und sich einen für sie unbekannten Musik-Act anzuhören.
Na, kannst du dir nicht erklären.
Das hat mich einfach, das habe ich ein paar Mal erlebt dann tatsächlich zwischen 18 und 19 im neuen Kokon und dann war für mich klar, dafür reiße ich mir nicht mehr den Arsch auf. Also dafür widme ich nicht meine Freizeit oder meine Lebensqualität, um an der Stelle dann plötzlich mit 5 Leuten in so einem Laden zu sitzen, mit so einem hochqualitativen Act und es irgendwie nicht gelingt, auch nur die engere Community in den Laden zu holen.
Da habe ich gesagt, das ist irgendwie auch traurig, oder?
Ja, also das waren dann so 2-3 Frustrationsmomente, die mich dazu bewegt haben, das Gespräch mit Olaf zu suchen und zu sagen, so, wirklich? Wollen wir das echt noch machen? Also ich hatte nie den Anspruch, mit dem Laden Geld zu verdienen. Wirklich nicht. Wäre schön gewesen, ne? Aber es war jetzt wirklich nicht die Prio 1.
Naja, wenn man dann aber auch keine Menschen mehr erreicht.
Genau, ist wenn ich dann einfach merke, ja, ich habe ein Top-Team, ich glaube, die Qualität des Ladens war unbestritten gut. Aber wenn es dann nicht gelingt, Menschen zu begeistern und sich mal auf neue Sachen wieder einzulassen und alle nur noch offensichtlich nur noch das nehmen, was sie eh schon kennen, da habe ich gedacht, nö. Also da muss ich nicht am Wochenende irgendwelche 60. Geburtstage abfeiern für Uschi und für Rolf, um die Kohle zu verdienen, um Kultur zu machen, die sich dann keiner anguckt. Weißt du, das ist einfach so. Nee, also deswegen. Und dann
aber war das schwer? War das traurig für dich?
Es
dann wirklich aufzugeben?
Ich weiß gar nicht. Also es war intensiv, die Diskussion darum war intensiv. Wir hatten halt das klare Ziel, wenigstens schuldenfrei da rauszugehen und sind dann eben im Frühjahr 2019 relativ entspannt in die Situation, also haben uns für die jetzt so entschieden, wenn jemand kommt, der den Preis zahlt, dass wir schuldenfrei da rauskommen, dann machen wir es. So, und sonst nicht. Also so war die Entscheidung. Und es ergab sich dann so, dass wirklich jemand den Preis gezahlt hat. Also das ist ja auch ein offenes Geheimnis, also das heutige Uwe. Die 4 Herren haben gesagt, das ist es ihnen wert. Unsere Bücher waren halt gut, die konnten das nachvollziehen, denke ich mal, woher der Preis auch entstand. Die haben von uns eine schuldenfreie GmbH bekommen, wir haben gute BWAs bekommen. Das heißt, das hat mich dann persönlich immer beruhigt, weil ich natürlich schon, als dann, ich sag mal, Corona kam, ne, und wir haben ja am 31.12. quasi oder am 1.1.2020 den Schlüssel übergeben und 2 Monate später werden alle Läden zugemacht. Da denkst du natürlich schon so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das war schon eine harte Zeit für
das
die, ne?
Das war schon krass und ich habe dann mich selber immer nur ein bisschen beruhigt. Ich habe gesagt, wir haben alle Soforthilfen bekommen können. Wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr solides Feld übergeben, dass die zumindest wirtschaftlich, keinen Schaden nehmen mussten. Neben dem Frust natürlich, klar, du willst auch neu aufmachen, hast ganz viele Ideen und wirst so ausgebremst. Das konnte ich dir natürlich nicht nehmen, aber ich glaube, es war zumindest fair. was da passiert ist. Und dass sie, wie gesagt, nicht zu unseren Gunsten einen wirtschaftlichen Schaden genommen haben. Das kann ich, glaube ich, behaupten, ja.
Also das ist für dich auch abgeschlossen, ja?
Das ist abgeschlossen und ab und zu denke ich noch, wir treffen uns immer noch im Team, also das Cocoon-Team wird, glaube ich, immer ein bisschen Familie sein. Aus Arbeitgebern und NehmerInnen wurden, glaube ich, Freunde und das freut mich immer total. Und wenn wir uns wiedersehen, was sehr, sehr regelmäßig passiert und wir uns immer noch sehr nah sind, also das hat sich gehalten.
Also so die Mitarbeiter, die ihr hattet.
Genau,
ihr trefft euch
auch über die Generationen tatsächlich. Also wirklich immer noch herzlichste Verbindungen zu unseren ersten als Auszubildenden quasi, da haben wir die räumliche Nähe, die sind auch auf St. Pauli geblieben und so trifft man sich fast mehrfach die Woche und es ist alles noch sehr herzlich und sehr nah. Also das ist was Besonderes und das ist auch mit dem Künstlerinnenkreis das Gleiche. Also ich glaube, da haben wir einfach mal einen sehr guten Job gemacht, dass uns die Mehrheit der Künstler und Künstlerinnen nach wie vor sehr schätzen. Und
ja, du bist ja auch hier Kiezianerin und gebürtige Hamburgerin, aber nicht gebürtige Kiezianerin, oder?
Nein, ich bin nicht aus St. Pauli geboren, das stimmt. Hab hier halt, ich glaube, meine Jugend verbracht, wie alle Hamburger und Hamburgerinnen es, glaube ich, gemacht haben. Aber bis zum Mitte der 90er Jahre kannte ich St. Pauli eigentlich nur nachts.
Also warst hier immer feiern?
Ja.
Wann das erste Mal, weißt du das noch?
Ja, 1985.
Wie alt warst du da?
15, genau.
Bist du dann irgendwo reingekommen?
Doch, natürlich bin ich reingegangen. Ich hab mir immer den Autoschlüssel von meinem Bruder geliehen, der ist nämlich 8 Jahre älter als ich und dann bin ich ja selbstverständlich überall reingekommen und mein Mitschüler, der damals 16 war, war DJ im Bandula. Also frag mich nicht, wie der den Job gekriegt hat, aber
mit einem anderen Ausweis.
Ja, wahrscheinlich. Oder mit guten Verbindungen. Nein, also ich denke mal so, ab 15 sind wir hier regelmäßig auf ein- und ausgegangen auf St. Pauli. Und mein erstes Erlebnis war tatsächlich, dass mir jemand mit einem abgebrochenen Flaschenhals in der Brust steckend entgegenkam. Das waren halt die 80er Jahre aus St. Pauli. Das darf man nicht vergessen. Das war schon noch eine andere Zeit als heute.
Er konnte aber noch laufen.
Er konnte noch laufen. Er brach aber tatsächlich vor mir und meiner Freundin dann zusammen.
Und ihr habt seid weitergegangen?
Nein, wir haben einfach geschrien und haben dann plötzlich festgestellt, wir sollten nicht so viel schreien, weil wir dürfen hier gar nicht sein. Und da ist die Davidwache und wir müssen einfach jetzt hier schnell verschwinden, weil sonst schicken die uns gleich nach Hause.
Und den Mann mit dem schweren Brust?
Nein, es kam ja schon, Tatütata war ja schon da.
Okay.
Die waren schon direkt unterwegs und wie gesagt, direkt vor der Wache war das. Also der kam uns halt aus diesen Dame der Pavillonlandschaft vom Spielbogenplatz so entgegengestolpert.
Aber,
und brach halt direkt vor der Davidwache zusammen.
Oh Gott, aber das hat dich nicht abgeschreckt?
Nee.
Nein. Irgendwie nicht, offensichtlich.
Aber ich glaube, ich habe damals auch bestimmte Dinge tatsächlich gar nicht so ernst genommen. Wenn ich heute manchmal überlege, in was für Situationen wir uns so reinbegeben haben, klopfe ich gut auf Holz.
Ja, was meinst du damit?
Oh, wir waren damals am Top 10 und ich war sehr aufmüpfig, glaube ich, so als 15-, 16-Jährige. Und habe dann halt auch so Typen verarscht, die ich total albern fand, die halt so breit wie hoch waren und so aufgepumpt und mit ihren Bomberjacken und so. Und habe halt Jahre später erfahren, dass das die fiesesten Arschlöcher waren ever, die einen Tag vorher noch mieseste Schießereien verursacht haben. Und ich immer nur dachte nur so,
die kleine Julia.
Oh, das ist aber nochmal gut gegangen.
Ja. In welcher Form verarscht? Mit Sprüchen oder so?
Der eine, den fand ich wirklich hohl. Also der machte, hatte auch so ein, der war wirklich nicht sehr helle. Nicht? Und dem habe ich dann, ihr kennt ja alle Zurück in die Zukunft. Und dann habe ich den irgendwie am Kopf geklopft und habe gesagt, na, McFly, ist jemand zu Hause? Und das fand ich total witzig. Und ich glaube, alle um mich herum hatten wirklich Angst um mein Leben. Aber ich habe das nicht ernst genommen.
Schön. Gut, dass du noch da bist.
Ja, ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben, muss ich sagen.
Okay, das war nicht das einzige Mal, ja?
Nee, wahrlich nicht.
Wolltest du damals schon hierher nach St. Pauli?
Hat sich das damals da schon nicht. Das war für mich ganz klar. Irgendwie Nightlife und Party und die ersten großen Partyerlebnisse und die Spannung und dann mit der letzten Bahn heimlich auf den Kiez und so morgens nach Hause kommen, dass Eltern das nicht merken, wenn man durchs Kellerfenster zurückklettert. Nicht? Das war es halt.
Haben Sie es denn gemerkt?
Ich glaube, mein Vater hat es ab und zu gemerkt. Das war dann immer auffällig, weil er mich dann quasi eine halbe Stunde später weckte. Das war dann immer seine Strafe. Bei meiner Mutter weiß ich nicht, ob sie das gemerkt hat. Ich glaube nicht. Aber sie waren schlau genug, das laufen zu lassen, weil ich glaube, ich hätte es sonst sowieso trotzdem gemacht. Und so, ich weiß es nicht. Ich glaube zumindest nachträglich, es gab so ein paar Momente, wo er mir gezeigt hat, dass er es gemerkt hat. So.
Durch unsanftes Wecken.
Zum Beispiel. Und
ja. Okay. Wo bist du überhaupt groß geworden?
Ich bin tatsächlich geboren in Othmarschen, dann Blankenese-Othmarschen hin und her gezogen, dann und dann zum Schluss Rissen und dann, als ich dann quasi volljährig wurde, habe ich Koffer gepackt, war weg.
Ja, aus gleich raus.
Elferorte waren für mich die Hölle. Warum? Also so schön, dass da landschaftlich ist und so und die Parks und die Elbe, ich bin wahnsinnig, nach wie vor wahnsinnig gerne an der Elbe, ich bin ein absolutes Hafenkind. Zum Beispiel die Alster gibt mir nicht so viel, so schön ich die finde, aber die Elbe ist für mich eher Heimat. Aber die Elferorte mit dieser Bigotterie, die da, also für mich, ne, für mich war das immer sehr getragen von Bigotterie. War für mich als Jugendliche die absolute Oberhölle. Und die erste Chance, die ich ergreifen konnte, da wegzuziehen, habe ich ergriffen, ja.
Wie alt warst du da?
Da war ich 18,5.
Also eigentlich sofort raus.
Sofort raus und dann halt hier WG und da, also hin und her, in unterschiedlichsten Stadtteilen dann gewohnt, gelebt, während des Studiums, so, also schon ja während der Oberstufe im Endeffekt und dann während des Studiums. Überall gewohnt, rumgeguckt. Und dann ergab sich das eben noch während meines Studiums der Kunstgeschichte, dass ich diesen Auftrag Florida Hotel, Florida Art Hotel, ich erzählte vorhin davon, als junge Geisteswissenschaftlerin, dann meinen ersten Auftrag auf St. Pauli angenommen habe. Und dann erlebte ich St. Pauli das erste Mal tagsüber. So zusammen auf der Straße mit Bauarbeitern sitzen und gucken, was so. Also einfach dieses Leben, dieses Dorf, dieses Miteinander, dieses pure, klare, eher eben nicht verlogene, so, durfte ich dann kennenlernen und da wusste ich, dass ich da meinen Anker fallen lasse. Ja. Dann habe ich allerdings eine Weile gebraucht, oder beziehungsweise habe ich auch Olaf kennengelernt und so weiter. Und wir haben dann eine Weile gebraucht, eine Wohnung zu finden, die wir uns auch leisten konnten. Und also konnten nicht sofort nach St. Pauli ziehen. Aber ich sag mal, mit dem Wechsel vom Florida Art Hotel zum Cocoon war, im Endeffekt hat man eh nur noch woanders geschlafen und man war eigentlich eh nur hier. Und und dann ergab sich das irgendwann, dass wir diese Genossenschaftswohnung da im Brauquartier mieten konnten. Und seitdem wohnen wir dann auch hier.
Wann war das?
Das war 2008 tatsächlich.
Okay, das ist ja schon mal, sag ich lang.
Aber wie gesagt, es hat so lange auch gebraucht, nicht? Also halt im Endeffekt von Anfang 2000, also 8 Jahre lang hat man dann gesucht, dass man was findet.
Ja, Wahnsinn. Kommen wir einmal zum BID, also Business Improvement District. Das muss man dazu sagen. Das sagt nicht jedem was. Was ist denn ein BID?
Ja, ist ja auch eine gesetzliche Konstruktion, ne? Deswegen ist das so ein vorgeschriebener Titel, den man eben tatsächlich mit einsetzen muss.
Da bist du ja immer noch, aber ich weiß, dass es da irgendwie, dass das so ein bisschen auf Eis lag, glaube ich. Das hatte mir dein Kompagnon erzählt.
Klar.
Lars Schütze. Du warst ja Quartiersmanagerin. Bist du das immer noch?
Bin jetzt wieder Quartiersmanagerin.
Wieder. Okay.
Also ja, was man wissen muss, dass BITs, sogenannte Business Improvement Districts, immer nur für eine bestimmte Zeit eingerichtet werden. Das hat niemals eine Dauereinrichtung, nicht wie eine Interessensgemeinschaft oder so. Das ist ja auch richtig so, weil man muss sich das Konstrukt alle paar Jahre angucken und sagen, ergibt es noch Sinn oder müssen wir Maßnahmen anpassen oder wollen wir es gar nicht mehr haben oder soll es anders werden und so weiter. Und so war auch das erste BIT vom, also BIT Reeperbahn Plus heißt es ja, weil es die Reeperbahn, den Hans-Albers-Platz und die Große Freiheit betrifft und Teile, kurze Teile von der Davidstraße, Silbersackstraße. Aber also sagen wir mal das, was als Amüsierviertel ausgewiesen ist. So. Das war ja, ich glaube, es ist angefangen 2014, ist dann 2018 ausgelaufen. Egal, für 5 Jahre wurde das eingerichtet und wir gingen damals eigentlich davon aus, dass das BIT 2.0 direkt anschließen wird. Dann gab es aber ein bisschen, wir hatten ja einen Aufgabenträgerwechsel. Das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen kompliziert, um das noch ja, sagen, was das eigentlich ist. Also lassen wir, auf jeden Fall gab es eine kurze Pause, weil der nächste Antrag nicht sofort anschließen konnte und so weiter. Und dann kam Corona. So, und dann hat man sich erstmal dafür entschieden, das passt jetzt irgendwie nicht. Ne, alle müssen ja erstmal gucken, was passiert hier eigentlich gerade mit uns und wie soll.
Dazu muss man einmal sagen, also BITs werden ja finanziert von den Gewerbetreibenden und den Menschen vor Ort, ne?
Naja, ja, also
Grundeigentümer.
In erster Linie von den Eigentümern. Mhm. Die werden ausschließlich direkt zur Kasse gebeten. Dass viele Eigentümer diese BIT-Umlage dann auf ihre Gewerbetreibenden umlegen, das wissen wir. Das ist tatsächlich so. Das heißt, in der Verkettung zahlen wahrscheinlich 80% der Gewerbetreibenden die BIT-Abgabe. Es ist im Endeffekt eine Interessenslage, die wird von Eigentümern gesteuert oder angeschoben, wenn man eben sagt, hier müssen Dinge im Viertel passieren, das kann die öffentliche Hand nicht leisten oder. Hier auf der Reeperbahn ist es in erster Linie eben von der IG St. Pauli angeschoben worden, das Thema. Dann folgt in der Regel ein relativ kompliziertes Verfahren, weil dann die Vorarbeit ist halt relativ groß, weil dann müssen Maßnahmen, also erstmal muss ein Konzept geschrieben werden, ein Maßnahmenkatalog aufgesetzt werden, dann muss das ausgerechnet werden. Was kostet ja Spaß? Dann wird das wiederum umgelegt auf die Quadratmeter und auf die Eigentümer und so weiter und so fort. Dann werden die Behörden mit involviert, also Handelskammer, Bezirksamt, Stadtentwicklungsbehörde und so weiter. Also da sind schon viele, viele Player an Bord. Dann hast du natürlich eine Informationspflicht gegenüber den Anwohnenden und so weiter. Dann wird das ausgelegt. Also da gehen, bevor das erste BIT an den Start ging, sind 7 Jahre ins Land gegangen. So lange dauert das, kann das dauern. Jetzt beim zweiten BIT ging es etwas schneller natürlich, weil die Vorarbeit ja schon geleistet wurde und dennoch geht da auch immer noch mal ein Jahr ins Land, ne? Wir hatten damals gehofft, es schließt direkt an, das hat nicht geklappt, dann kam Corona, haben gesagt, okay, dann pausieren wir jetzt lieber und schauen mal, dass wir das BIT dann aktivieren, wenn man auch wieder was machen kann, also wenn man die Maßnahmen oder dann auch merkt. Und so ist es dann im letzten Jahr, Oktober, November, dann neu gestartet. Und Lars und ich sind erneut als Quartiersmanager dann bestätigt worden und dürfen das jetzt wieder machen. Genau.
Ich stelle mir, Quartiersmanager hört sich für mich so ein bisschen an wie Knöllchenschreiber, wie jemand, der.
Knöllchenschreiber?
Ja, der so mit seinem Block rumgeht, so, und sich so Notizen hat. So, das müssen wir angreifen, das müssen wir verbieten. Was macht ein Quartiersmanagerin oder Quartiersmanager?
Ja, ich glaube, der Beruf ist ja relativ undefiniert, nicht? Es ist ja auch kein Beruf, den man so lernen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es BITs oder Interessensgemeinschaften oder Werbegemeinschaften gibt, wo die Quartiersmanagement haben, die ganz andere Arbeiten machen als Lars und ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, das, was wir machen, das ist schon eine Mischung aus Stadtteilkümmererinnen so und natürlich auch irgendwie Gremienarbeit, politische Arbeit, zu gucken, dass wir versuchen halt überall die Interessen St. Paulis zu platzieren und mit Chance durchzusetzen, wenn es gelingt. Was wir eben nicht machen, ist Knöllchen zu schreiben oder irgendwas Ordnungspolitisches. Das muss man auch ganz klar sagen, BITs haben keine hoheitliche Macht, niemals, nicht? Also das ist auch ein Irrtum, der gerne mal aufkommt, weil ja in der Innenstadt manchmal diese Parkplatz-Service-Leute rumrennen. Die haben aber auch nicht, haben ausschließlich jedermanns Recht, wie jeder andere auch, nicht? Die sind nicht anders juristisch legitimiert, das täuscht.
Also ihr seid Mittler.
Mittler, ja, ich würde sagen, unsere erste Aufgabe ist zu vermitteln. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum ich Mediation nochmal studiert habe, weil ich dachte, das kann ich gut gebrauchen, hier vielleicht die runden Tische noch etwas professioneller umzusetzen. Und ja, ich meine, St. Pauli, was St. Pauli auszeichnet, ist die Interessensvielfalt. Wir sind nicht nur vielfältig, sondern auch die Interessen sind natürlich vielfältig. Anders als in so einer Einkaufsstraße. Da hat man halt Einzelhändler und Händlerinnen, die wahrscheinlich irgendwie
eine wollen, neue Beleuchtung dass der Handel funktioniert.
Die wollen oder, Weihnachtsbeleuchtung und genau. Die möchten, dass ihre Kunden irgendwie nah rankommen und so. Und dass das irgendwie
und was wollen die Kizianer?
Ja, alles und nichts. Ne? Das ist halt, ich glaube, das ist so vielfältig wie das Leben und unser Selbstverständnis. Ist
gibt es das, denn da ein will. So ein großes Thema, was immer wieder aufkommt?
Also ich glaube, da, wo man fast alle mitkriegt, ist das Thema Freiheit. Ich glaube, wenn hier jemand anfängt, Freiheiten einzuschränken, dann hört es auf. Also das ist, glaube ich, da herrscht Einigkeit.
Das hast du da ein bestimmtes Beispiel? Irgendwas, was ihr lösen müsstet, ein Konflikt oder irgendwas?
Also vielleicht können wir mal, also ein Konflikt, der jetzt nicht im Bittgebiet ist, aber der mich jetzt als Kommunalpolitikerin halt ewig schon beschäftigt, ist dieser Konflikt in der Paul-Rosen-Straße, ne, wo die eine Seite Zettel ins Fenster hängt und die andere auch. Mhm. Wo übereinander geredet wird, aber nicht miteinander. Wo Teile der Anwohnenden nach ordnungspolitischem Durchgriff schreien und Gastronomen sagen, mir egal. Also, ne, man muss, also für mich sind halt beide Seiten voll verantwortlich dafür, dass es so ist, wie es ist. Und wir haben verschiedene Gesprächsrunden versucht, immer wieder, um versuchen, diese Konflikte aufzuhebeln und neue Gesprächsbereitschaft zu bringen. Und eine Sache, die immer wieder fiel, war, das, was hier gerade passiert, ist nicht St. Paulianisch. Also das ist eigentlich nichts, keine Kultur, die wir hier pflegen, so miteinander umzugehen. Also mit Postwurfsendungen gegen Nachbarschaftskneipen anzugehen und oder eben auch sich stur zu zeigen, sagen, ich verhalte mich im Rahmen des Gesetzes und ob ich meine Nachbarn störe, ist mir egal. Also ne, deswegen, das ist so die Haltung von beiden Seiten und das finde ich schwierig. Und das betrifft jetzt nicht gleich das Thema Freiheit, ne, was ich vorhin erwähnt habe, aber das betrifft eine Art des Umgangs miteinander. Also wie man Dinge hier löst. Also wir rufen hier eigentlich seltener die Polizei. Also im weitesten Sinne. Ne? Außer wird natürlich bedroht. Ne? Aber ich sage mal, wir rennen hier nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Ordnungsamt und sagen, nee. So, sondern man guckt, das hier eigentlich anders zu lösen.
St. Paulianisch ist eigentlich direkt und face-to-face.
Direkt und fair und unverblümt und unverdeckt. Ne? Also so kenne ich es zumindest. So habe ich es immer geschätzt, dass es so ist. Und ich glaube, dass auch so ein Stück weit, ja, es ist dieses Thema Leben und Leben lassen. Das ist manchmal auch ein bisschen laissez-faire, klar. Aber ich glaube, es ist ja nun, finde ich, schon etwas Besonderes, womit ich es nicht nobilitieren will. Aber es ist schon etwas Besonderes, dass hier Linksaktivisten neben Hells Angels Tür an Tür existieren. So. Was für mich nicht per se irgendwie mit Toleranz zu vergleichen ist. Wir sind hier nicht unbedingt toleranter als woanders, glaube ich. Also wir finden Dinge auch einfach richtig scheiße. Und das wird hier auch sehr klar und deutlich ausgesprochen und auch an Häuserwände geschrieben und so, wie wir wissen. Und auch gerne lautstark vertreten und das auch richtig so. Dennoch, glaube ich, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass wenn hier Obrigkeiten anfangen, Freiheiten einzuschränken, hört's auf. Also, also da würde man wahrscheinlich sogar dafür einstehen, dass jeder.
Aber an der Paul-Rosen-Straße, also das ist eine noch nicht dagewesene Situation.
Das kenne ich hier so nicht. Und ich finde es hochpeinlich, was da passiert. Ist mir hoch. Also es hat für mich mit St. Pauli überhaupt nichts zu tun, was da stattfindet.
Und da ist auch kein Weg in Sicht irgendwie?
Ich habe keine Ahnung. Wir haben es, klar, ich meine, als ehrenamtliche Kommunalpolitikerin ja natürlich auch nicht, hast ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Du wirst mit so einem Konflikt konfrontiert und du wirst aufgefordert, von allen Seiten was zu tun. So, und wir haben, ich weiß nicht, wie Stunden um Stunden unsere Köpfe zusammengesteckt und überlegt, was können wir denn tun, weil da gibt es die Verwaltung, die hat bestimmte Genehmigungen ausgesprochen. Diese Genehmigungen werden kritisiert. Es gibt Anwohner, die natürlich eine Gentrifizierung kritisieren, die stattfindet im Viertel ohne Frage. Wir haben Gastronomen und Gastronomen, die in den letzten Jahren um ihre Existenz gekämpft haben, wo man einige kennt, von denen man weiß, die sind eigentlich okay und auch ansprechbar. Und andere kennt, an die kommt man gar nicht ran. Die reden mit einem überhaupt nicht, die machen eh, was sie wollen. Man versucht, die Situation vor Ort zu analysieren, spricht mit der Polizei, die einfach ganz klar sagt, naja, es ist eigentlich weniger die Gastronomie als das Cornern oder wie auch immer. Also, und dann versucht man irgendwie mit die Leute an einen Tisch zu holen und zu gucken, wir müssen doch hier versuchen, Lösungen zu entwickeln. Und man merkt einfach, das funktioniert gar nicht. Es funktioniert in den runden Tischen. Dann, also ganz kurz, in den Gesprächen scheint es zu funktionieren. Und in dem Moment, wo die Runde sich auflöst, geht es eigentlich genauso weiter. Und am Ende wirst du immer verantwortlich gemacht. Als gerade dann, klar, so offenes Geheimnis, dass ich Sozialdemokratin bin. Also die Partei, die sich hier im Viertel, glaube ich, die einzige Partei, die sich in diesem Viertel zeigt zumindest, auch ein Büro hat und ansprechbar ist. Und damit eben auch Initiatorin ist von solchen Sachen, ist dann auch die einzig Verantwortliche, weil die anderen, die nichts sagen, werden auch
ja,
nicht.
Ja, die sind ja nicht da.
Die sind also halt nicht da, genau. Nein, ich will das nicht beklagen. Ich verstehe das ja auch alles, dass das dann eben so ist. Und wenn dann alle frustriert sind, dann braucht man natürlich auch Schuldige. Und dann ist es im Zweifel halt dann die Politik, die dann schuld ist.
Aber bist du in persona häufiger schon die Schuldige gewesen? Hast du da so den Eindruck gehabt, boah, das ist auch echt hart, weil ich irgendwie, ich nicht, also zu Unrecht hier an Pranger gestellt werde oder so?
Naja, also in dem Moment, wo du von der Bevölkerung als Vertreterin wahrgenommen wirst für eine Partei oder einen Verein oder wie auch immer, wirst du immer für Dinge auch verantwortlich gemacht, an denen du nicht teilgenommen hast oder so. Und ich habe an genug Infoständen während Wahlkämpfen gestanden, wo ich verantwortlich gemacht wurde für Herrn Scholz und für G20 und wo ich gesagt habe, ich fand das selber scheiße und so weiter. Und nicht, dass man sich daran gewöhnt ist, manchmal macht es natürlich auch wütend und traurig und frustriert. Andererseits habe ich genug Verständnis dafür, dass man das nicht immer auseinandergehalten werden kann. Und natürlich stehe ich da und habe dann Logo über meinem Kopf und natürlich werde ich damit subsumiert, ist ja klar.
Aber jetzt mal unabhängig von deiner politischen Arbeit als Quartiersmanagerin, ist das da so, dass diese Interessen gehen ja weit auseinander von geschäftstreibenden Anwohnern, Politik, sonst wie, das alles unter einen Hut zu bringen. Geht das da auch mal ruppig zu?
Ja. Naja, so ruppig wie St. Pauli eben sein kann, nicht? Klar. Also das ist hier also ich sag mal, auch unsere Gremienrunden sind ja nicht immer einhellig. Also wir haben da eben unterschiedliche Interessen und wir haben Eigentümer und Eigentümerinnen, die haben andere Interessen, als wir sie für richtig halten. So, und dann wird da auch mal diskutiert.
Erinnerst du da eine bestimmte Situation, irgendeinen Vorgang in deiner ganzen Zeit jetzt als Quartiersmanagerin, wo du dachtest, boah, das war echt hart?
Ja, also hart war das nicht. Das war, ich sag mal, eine ganz normale thematische, inhaltliche Auseinandersetzung. Also ich weiß, als wir damals 2016 die No-Sexism-Kampagne losgetreten haben nach den Übergriffen in der großen Freiheit, haben wir gesagt, wir müssen antworten, wir müssen einmal gucken, dass auch Frauen sich hier wieder sicherer fühlen im Viertel und dass wir irgendwie vor allen Dingen die Security mit der Polizei zusammenbringen, dass da halt eine bessere Arbeit stattfinden kann. Und wir brauchen eine Kommunikationskampagne nach außen, die eben ganz klar zeigt, dass dieses Viertel bestimmte Dinge nicht will. Und dazu gehört eben eine ein Sexismus, klingt jetzt ein bisschen absurd auf St. Pauli, aber ich erläutere das gleich. Und natürlich, dass wir keine Homophobie dulden und auch keinen Rassismus dulden, weil das eben zu dem Selbstverständnis von St. Pauli nicht dazugehört. Und als wir diese Kampagne in einem Lenkungsausschuss, also der in der Regel nur Eigentümer und Eigentümerinnen anwesend sind, ein paar Vertreter natürlich noch, Gremienvertreter sind noch dabei, und wir stellen also diese Kampagne vor, und dann meldete sich, und ich hatte das geahnt, irgendjemand sagt, ja, Sexismus sei völlig albern auf St. Pauli, dies, das. Und dann hatte ich nur gesagt, ja, das mag Ihnen vielleicht so vorkommen, aber ganz ehrlich, wenn eine Hure sagt nein, dann sagt die auch nein. Also vor dem Hintergrund möge ich hier die Sexismuskritik verstanden wissen. Und dann merkte man, dann musste ein bisschen, wurde es ein bisschen krümelig in der Stirn, und dann hat er gesagt, naja, gut. So. Also klar, und ich meine, das ist nun mal hier mehrheitlich männlich nach wie vor, egal wo man hinguckt. Mhm. Und da habe ich in all den Jahren, auch in den Jahren als junge Clubbetreiberin, kann man ja sagen, und Veranstalterin und Kulturschaffende, bis hin als weibliche Quartiersmanagerin schon viel aushalten müssen an Sexismen, klar. Von Männern. So, weil die einfach mit einer Frau, die, ich sag mal, vehement ist, Schwierigkeiten haben. So, und dann, also, es ist ja, man muss ja auch ehrlich sagen, es gibt ja auch viele, sehr viel ältere Herren, die das ja gar nicht böse meinen in ihrer Welt, nicht? Die sagen, ja, das hast du jetzt aber schön gesagt. Also, die meinen das höflich. Und verstehen halt gar nicht, warum ich rote, hektische Flecken im Gesicht kriege, weil die das tatsächlich aus ihrem Kontext heraus nicht verstehen, warum ich mich aufrege. Also auch da musste ich viel lernen, das manchmal zu filtern und mich an bestimmten Stellen nicht aufzureiben, weil es nichts bringt, ne? Und die Energie dann an anderer Stelle einzusetzen.
Bist du jemand, der sich schnell aufregt?
Ja. Also klassisch schon, ich hoffe, ich habe mich da ein bisschen verbessert in den letzten Jahren, aber doch, ich konnte mich früher ganz, ganz furchtbar sehr schnell sehr aufregen, und ich hab das Grundtemperament immer noch. Ich hoffe, ich habe gelernt, mich heutzutage etwas schneller einzufangen wieder und die Kraft umzulenken.
Mhm. Was regt dich richtig auf? Gibt es irgendwie so einen Spruch oder so?
Ungerechtigkeit im weitesten Sinne, also alles, wo ungerecht wird, dann werde ich sehr schnell da merke ich, dass geht der Pegel sehr schnell sehr hoch, wenn ich das beobachte, das eine und das andere. Du meintest gerade, Entschuldigung, ich bin nämlich ins Wort gefallen. Du wolltest, glaube ich, sagen, welcher Spruch oder so. Mhm. Ne? Es gibt keinen einzelnen Spruch. So, oh, vielleicht. Parkspaziergang morgens. Ich begegne zwei anderen Hundebesitzherren. Und wie das dann manchmal so ist, man kommt so ins Parlieren und es ist ein bisschen so Tagespolitik. Und dann sagt der eine Herr, ja, dieses Gendern, das ist ja völlig albern. Und ich merke schon so, ich so, naja, das hast du ja nicht zu entscheiden, ne? Vielleicht dürfen das dann einfach mal Frauen entscheiden, ob sie mit gedacht oder mit genannt werden wollen. Und dann sagt der andere, naja, aber komm mal, ich respektiere Frauen doch. Und ich nur so, aber du lässt dir dein Zigeunerschnitzel nicht nehmen, oder? Wolltest du mir das jetzt sagen? Und er sagt, ja, genau. So, und da merkte ich einfach, da war bei mir alles vorbei. Dann hatte ich einfach nur noch so ein Gewitter im Kopf und brauchte wirklich viele, viele Minuten, um mich wieder einzufangen, um dann nicht dann am Ende des Tages doch typisch weiblich hysterisch rumzukeifen. Also ich habe mich dann auch fangen können, aber ich merkte einfach nur so, da gingen alle Pferde mit mir durch. Weil das war die Kombination an Haltung und Sprüchen, wo ich dachte, das halte ich nicht mehr
Kannst
aus.
Du nicht da rein, da raus? Umdrehen, gehen?
Nee, manchmal nicht.
Nee?
Nee, manchmal einfach nicht.
Aber das ist so anstrengend, oder?
Ja, es ist
wenn man auf alles, wenn der Körper auf alles reagiert.
Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ich bin ein bisschen besser geworden als noch vor einigen Jahren. Aber nein, es gibt Sachen, die da kann ich nicht. Das ist für mich zu wichtig. Also ich kann, Haltung ist für mich einfach alles. Und wenn ich merke, da stimmt was nicht, dann... Aber meine Mutter muss so oft darunter leiden unter mir. Dass ich einfach, wir sind halt politisch sehr furchtbar weit auseinander und da...
Ja?
Ja,
ich glaube schon. Wo ist sie verortet?
Ja, meine Mutter ist halt einfach FDP-Wählerin durch und durch, auch wenn sie sich jetzt letztens dafür entschuldigt hat bei mir, dass sie nun ausgerechnet Herrn Lindner gewählt hat. Das wollte sie auch nicht.
War ein Versehen. War ein Versehen oder wie?
Nein, sie war, ja Gott, sie ist halt, ja, sie kommt halt aus einer Generation, meine Mutter ist 84 so, und sie kommt aus einer Generation von Lambsdorff und Genscher und so weiter, und das ist, ich glaube, in ihrer Erinnerung alles noch so. Und den Neoliberalismus, der zwischendurch stattgefunden hat, den hat sie, glaube ich, nicht so mitgekriegt. Also, oder hat sie nicht so zugelassen für sich oder sich nicht so stark damit auseinandergesetzt, glaube ich zumindest. Und da sie sich halt mit dem Kanzlerkandidaten der SPD nicht anfreunden konnte, was ich ja auch ein Stück weit verstehen kann, also, ne, weil ich muss ja auch sagen, dass ich mit Herrn Scholz als Hamburger Bürgermeister einfach nur die G20-Erinnerung habe und auch Schwierigkeiten habe heute noch. Auch wenn ich froh bin, dass wir ihn haben und nicht Herrn Merz. Ne? Also ich meine, das ist einfach, es ist immer so ein Abwägen von so vielen Dingen. Wie dem auch sei.
Also deine Mutter und du, ihr seid
ja, also
komplett.
Wir haben da einfach manchmal sehr, sehr gegenteilige Positionen. Und,
aber ihr tauscht die nach wie vor aus, ja?
Mhm.
Da gibt es noch einen Austausch.
Es gibt noch einen Austausch.
So mit Gebrüll und so?
Nein, kein Gebrüll mehr. Aber sie merkt ja schon, dass mein Temperament ist hier manchmal, glaube ich, zu viel.
Schmeißt sie dich dann raus?
Nein, aber
sollte sie vielleicht einfach.
Es wird dann halt einfach manchmal heftig und manchmal merke ich auch, dass ich dann ein bisschen in meinem Temperament vernachlässige, mit wem ich rede, und dass die Dame halt eben auch 84 ist.
Ja, vielleicht solltet ihr das Thema einfach aussparen.
Die möchte das ja nicht. Ich versuche es immer zu umschiffen, aber sie möchte, glaube ich, manchmal auch gerne mit mir diskutieren.
Ja, aber vielleicht ist das genau die Reibung, die sie noch braucht.
Und dann ist es auch in Ordnung.
Ja, dann bist du dafür halt als Tochter zuständig, noch diese kleinen Spitzen zu ertragen. Ja. Was, einmal zum Bit zurück. Was konkret habt ihr da ins Rollen gebracht? Weil es sind ja manchmal ganz, ganz praktische Dinge, nicht nur runde Tische oder sonst wie, sondern es ist ja auch manchmal was wie Poller, Straßenbeleuchtung oder sonst wie.
Naja, wobei das Bit Reeperbahn zumindest in der ersten Laufzeit ja relativ wenig Auftrag hatte, sich im öffentlichen Raum zu verdingen. Also mit Ausnahme der Anschaffung von mehr Mülleimern oder wie man sie im Stadtreinigungsjargon nennt, Papierkörbe, und der Anschaffung von Big Bellies, um halt der Müllflut hier ein bisschen Herr zu werden, haben wir ja keinen öffentlichen Raum ausgestattet oder gebaut oder irgendwie Möbel hingestellt oder so. Und das ist jetzt in der zweiten Laufzeit auch nicht. Wir haben ein bestimmtes Budget, um gerade das Thema Müllentsorgung und so weiter halt da zu stützen, wo die Stadtreinigung an ihre Grenzen kommt. Bestimmte, sag mal, Sonderreinigungen mal vorzunehmen, so nach Großveranstaltungen und so weiter, wo man eben einfach merkt, dass da hapert es halt an den Rändern und so. Und aber wir haben keine Budgets für Beleuchtung oder für größere Ausstattung oder so. Das Einzige, was wir im ersten Bit gemacht haben oder noch machen konnten, weil ein bisschen Budget übrig blieb, war diese kleinen Beleuchtungen, die jetzt um den Baum am Hans-Albers-Platz stehen. Mhm. Diese konischen, wie nennt man das?
Diese Strahler. Ja, so Strahler.
Genau, aber wie gesagt, das ist jetzt, wir haben kein Budget für Weihnachtsbeleuchtung oder so, wie es halt in der Innenstadt üblich ist.
Was ist denn aktuell so euer Thema?
Naja, wir sind jetzt gerade dabei, die Sprechstunde neu aufzusetzen, die hoffentlich im September dann an den Start geht. Die soll dann wieder einmal in der Woche stattfinden, wo dann irgendwie jeder und jede kommen kann und wo wir irgendwie versuchen, dann so eine Schnittstelle zu bilden aus den unterschiedlichsten Themen und auch Sachen zu sammeln und Inhalte zu sammeln. Also einfach ansprechbar zu sein, so barrierefrei, wie es irgendwie geht. Dann haben wir eben die ersten Kampagnen auch vorbereitet. Wir haben im April dieses Frühlingsfest gemacht, St. Pauli blüht auf. Viele Gewerbetreibenden sich so gewünscht haben, dass es so eine Initialzündung gibt, so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Das haben wir dann auch gleich mit dem Verteilen von Blumensamentüten genutzt, um so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit in diesem Viertel auch mal zu platzieren und die Leute da ein bisschen das Bewusstsein da zu schärfen, dass mehr Grün eigentlich ganz cool wäre für uns alle und es nicht immer alles nur gut zu reinigen sein muss, sondern vielleicht eben auch klimatisch wir so ein paar Sachen mal bedenken müssten.
Ja, ist hier schwierig, ne?
Ja, die Kombination ist schwer, aber trotzdem, wir müssen versuchen, alle Themen zu spielen. Ansonsten laufen wir in die Sackgasse nicht. Also ich glaube, wenn St. Pauli das Thema Nachhaltigkeit nicht anfängt zu wuppen, dann werden wir auch da, was viele noch nicht sehen, aber ich arbeite ja hauptberuflich für andere Städte und kenne durchaus andere Prozesse und andere Diskussionen in anderen Städten. Wenn wir diese Kurve nicht kriegen, dann fallen wir touristisch halt auch irgendwann hinten über. Also weil die Entscheidungen, die Touristen und Touristinnen treffen, sind eben immer mehr von Nachhaltigkeit geprägt. Mhm. Und es werden Orte, die das Thema nicht spielen, irgendwann gar nicht mehr besucht werden. So, also.
Na ja, also die Reeperbahn.
Naja, aber auch da. Ich glaube, ja, da hast du dann vielleicht den einen oder anderen Kegelclub noch, ne? Aber es wird einfach, das Thema wird einfach so immens wichtig. Mhm. Es ist noch gar nicht wichtig genug, wie es schon sein müsste, ne? Wissen wir alle. Aber es fließt halt überall mit ein. Mhm. Und das zu ignorieren, ist fahrlässig. Aber gut, ich komme von Höchstchen aus Stöckchen.
Zurück zu Frühlingsfest. Und
Frühlingsfest, genau. Also wir haben das Blumensamen, blablabla. Mhm. Und dann haben wir ermöglicht, dass eine junge Band zu Paul McCartneys 80. Geburtstag ein wunderschönes Musikvideo produzieren konnte mit finanzieller Unterstützung der Kulturbehörde. Haben wir den sogenannten Song of for Paul mit möglich gemacht, den ich wunderschön, also den Song finde ich toll, aber ich finde eben auch das, was wir cineastisch da zusammenstellen konnten, tolle Hamburg-Bilder, tolle St. Pauli-Bilder, eine tolle Story, die wir da erzählen konnten. Das haben wir gemacht. Wir haben dann den Artwalk wieder auf die Straße geholt, der jetzt bis nach dem Reeperbahn-Festival hier noch stehen wird. Das sind die Figuren, die wir im ersten Bit auch schon platziert hatten. Hintergrund, wir haben damals überlegt, wie kann es uns gelingen, mit Besuchern und Besucherinnen dieses Viertels in Kontakt zu kommen? Wie können wir denen erzählen, dass das hier keine Kulisse ist, sondern dass hier Menschen leben und dass dieses Viertel eben von Menschen geprägt wurde und wie viele unterschiedliche Branchen hier zu Hause sind und so weiter und so fort. Und daraus ist die Idee des sogenannten Artwalks damals entstanden, wo mit den ersten 12 Figuren, damals künstlerisch umgesetzt von Uli Vor. Da ist natürlich ein Udo Lindenberg dabei, da ist auch ein Conny Littmann dabei, ist ein Oliver Jones dabei, aber wir haben eine Susi Ritsch dabei, wir haben in Casu Henry, Opa, ja, Pilot Perks, Domenica, Dominik Großefeld, den habe ich vielleicht,
und unsere beiden
Pastoren natürlich. Naja, von nicht mehr unter uns weilen bis hin zu hochaktiv. Aber eben auch, ich sag mal, von der Kneipe über das Theater, über Musik bis hin zum Table Dance, Kirche, und so weiter. Versucht schon relativ viel abzubilden. Eben diese Figuren sind ja lebensgroß, stehen momentan halt im Viertel, auf Alu-Dibond gedruckt. Und auf der Rückseite wird die Geschichte dieser Figur, also dieser Persönlichkeit, aber eben auch der Branche und der Bedeutung und so weiter erzählt. Gibt es einen QR-Code, wo man dann noch mehr Informationen im Netz bekommt. So, warum haben wir das damals gemacht? Warum machen wir das immer noch? Zum einen, weil wir merken, es funktioniert, die Leute bleiben wirklich davor stehen, die lesen das durch, sie fotografieren sich damit. Und weil es uns eben immer darum geht, dass wir diesen Lebensraum St. Pauli auch den Besuchern und Besucherinnen vermittelt bekommen. Und eben nicht nur Party, Meile, Kulisse und Scheiß drauf, ne? Sondern
Menschen.
Menschen. Menschen, mhm. Persönlichkeiten, Branchen, Kultur, Soziales und so weiter.
Und die stehen im ganzen Viertel, ja?
Die stehen im Kerngebiet, ne? Also an der Reeperbahn, Hans-Albers-Platz, Davidstraße, Silbersackstraße. Genau. Und dieses Jahr ist dann eine Figur dazugekommen. Die Künstlerin Maike Dirks hat damals ja zu Sexy Aufstand Reeperbahn ein Pin-Up entwickelt und das haben wir jetzt mit aufgenommen und im nächsten Jahr soll das immer, wir wollen das jetzt fortan, soll jedes Jahr dieser Artwork wachsen um ein Thema und eine Figur. Mhm. So, oder eine Persönlichkeit, die für dieses Thema steht. Und da werden wir dann irgendwann Anfang des kommenden Jahres dann mit der Ausschreibung beginnen. So, und ansonsten haben wir jetzt neu aufgelegt, die Fotokampagne, das Fotoshooting hat schon stattgefunden, aufgrund der etwas vermehrt vorkommenden Gewalttaten auf St. Pauli, ich sag mal im Bereich Homophobie und Sexismus in den letzten Monaten, die uns sehr sauer aufstoßen, haben wir in Absprache auch mit Aktivisten um die Pride herum eine Kampagne aufgesetzt, die unter dem Label Liebsein laufen wird. Dazu haben wir vor drei Wochen, glaube ich, oder zweieinhalb Wochen ein großes Fotoshooting auf dem Spielbodenplatz zum Nachtmarkt gemacht, haben über 50 Protagonisten finden können, die sich da haben ablichten lassen mit dem Schild Liebsein.
Ach, habe ich gesehen.
Mhm. Genau, das haben wir auf Social Media schon relativ breit gespielt und dazu wird es jetzt demnächst Postkarten, Aufkleber, Plakate und so weiter geben, um das Thema hier so sichtbar wie möglich im Viertel zu machen und um über diese Kampagne dann eben auch wieder an, wie damals auch, an die Sicherheitsunternehmen heranzutreten und da zu sensibilisieren. Und weil es halt immer wieder gesagt wird, dass vorkommt, dass Türsteher nicht eingreifen, wenn was passiert.
Ist das so?
Also wie gesagt, das müssen wir, es wird mir so erzählt und es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu glauben. Und dementsprechend müssen wir da ran und da neue Sensibilisierungen auf den Weg bringen.
Hast du das auch schon selber mitgekriegt oder ist das einfach nur, wird an euch rangetragen?
Ich habe persönlich zum Glück das nicht mitbekommen und auch noch nicht beobachten müssen oder? Aber die Personen, die das an mich herangetragen haben, gibt es keinen Grund, da irgendwas in Zweifel zu ziehen. Also es wird dann ja auch von mehreren Seiten erzählt und es deckt sich dann schon, ne, dass man sagen kann, okay, es ist irgendwie offensichtlich. Seit Corona, oder ich sag mal, Corona ist ja noch nicht vorbei, aber gefühlt ist es vorbei, aber ich sag mal, seit der Aufhebung der Shutdowns und seitdem St. Pauli eben wieder hochgefahren ist, offensichtlich eine andere Stimmung aktuell, als wir sie vorher hatten. Das erzählen auch hartgesottene Barleute, die einiges gewohnt sind. Und das, da müssen wir irgendwie ran.
Also eine andere Stimmung von den Gästen auch.
Mhm. Ja, in erster Linie von den Gästen ausgehend.
Mhm. Hoher Aggressionspotenzial, ne?
Ja, und da ist einfach auch gerade eine Generation unterwegs, die hat halt zweieinhalb Jahre nicht geübt, ne? Die waren halt 16 und sind jetzt 18 und drehen halt komplett am Rad. Also was, ich glaube, da kommt eins zum anderen, nachholen, nicht wissen, was der Herbst bringt, einfach durchdrehen, wahrscheinlich ein bisschen den Umgang mit dem Alkohol verlernt zu haben oder noch nie gelernt zu haben. Und ich glaube, da kommt eins zum anderen. St. Pauli ist voller denn je. Leider nicht in den Kulturbetrieben, nur in den Partyläden, aber trotzdem. Und da kommt gerade ganz viel. Wir haben Personalmangel, viele Läden können dem gar nicht mehr gerecht werden. Also und so weiter. Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Und dennoch, glaube ich, ist der erste Schritt jetzt erstmal zu sensibilisieren und den Leuten klarzumachen, wir sind hier St. Pauli und wir bleiben das auch, egal welches Feierbedürfnis ihr habt. Wir kommen dem gerne nach, wir sind ja gerne Gastgeber und Gastgeberin. Dennoch gibt es hier halt einen Kodex und an den haltet ihr euch bitte. Und das müsst ihr, glaube ich, wieder schärfen einfach. Also ich bin da jetzt nicht wenig zuversichtlich, dass uns das gelingt.
Okay, also du siehst das nicht als großes generelles Problem, das gerade aus dem Ruder läuft?
Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube einfach, dass durch Corona haben viele Läden, mussten sie auch, sich hatten um sich gekümmert, geguckt, dass sie überleben. Ne? Und das, wofür St. Pauli eigentlich, oder was St. Pauli auszeichnet, nämlich diese unfassbare, diesen Schulterschluss und die Vernetzung, die ist halt verloren gegangen in der Zeit. Und ich glaube, das müssen wir einfach neu weben, das Netz. Weil die Selbstheilungskräfte St. Pauli sind in meiner Wahrnehmung sehr stark. Mhm.
Ich würde gerne zum Schluss einmal ganz kurz auf Politik kommen. Ja, zum Schluss. Ja, ja wir Was? Haben zu lange geredet.
Gott, ich habe doch noch gar nicht alles erzählt.
Ich bin noch gar nicht fertig. Es war erst die Hälfte. Es tut mir leid. Ich unterbreche dich dann gnadenlos.
Verdammt.
Bist du von der Quartiersmanagerin dann in der Politik gelandet oder wie ist das gekommen?
Oh Gott, wie war denn das? Nee, ich bin zuerst, also ich bin unter Protest damals in die SPD eingetreten, weil ich sauer war.
Auf die SPD?
Ja, ich war sauer. Ich war sauer auf den damaligen Innensenator Herrn Neumann und seine Gefahrengebiete. Da war ich so sauer. Nun war aber natürlich mein Freundes- und Bekanntenkreis waren halt ganz viele Sozialdemokraten und die auch alle sehr mochte und immer noch mag. Und die mich Jahre vorher immer schon gefragt haben, willst du nicht eintreten? Und ich war so, nee, ich bin viel zu politisch für eine Partei. Und so, und dann habe ich mich aber so aufgeregt und dachte mir, jetzt sitze ich den ganzen Tag auf dem Sofa und mecker. Geht auch nicht. Also musst du irgendwie was tun. Also da kann man sich natürlich überlegen, gehst du in eine andere Partei? Und ich dachte, so, nee, also wenn, dann gehe ich da in den Laden. Also erstmal, und dann muss man da halt ein bisschen rumstänkern. Und dann bin ich da eingetreten. Ja. Und habe auch gesagt, und ich bin jetzt hier, da, um ein bisschen zu stören. Und ich glaube...
Haben sich alle gefreut.
Ja, die fanden das super.
Toll. Schon wieder so eine.
Und natürlich lernt man dann ganz viel, nicht? Und merkt dann eben, wo man auch gebraucht wird und so weiter. Und da versuche ich zu sein.
Was ist dein wichtigstes Thema? Was würdest du sagen, wenn du eins benennen müsstest?
Also, ich möchte auf gar keins verzichten. Ich bin von Herzen Tierschützerin und das ist, glaube ich, für mich gerade der stärkste Kraftakt in der SPD, das Thema Tierschutz nach vorne zu bringen. Ich habe viele MitkämpferInnen, kann man sagen, aber es ist insgesamt noch nicht sehr populär. So, aber es wird von Mal zu Mal populärer, je penetranter und beharrlicher wir sind.
Du hast die anderen schon ordentlich angestachelt,
dementsprechend, ja? Dementsprechend bin ich ganz guter Dinge, dass das wird. So, und dass wir auch ein paar wichtige Dinge hier in Hamburg auf den Weg bringen können. So, genau. Ansonsten, klar, Gleichstellung, ne? Also das finde ich halt nach wie vor total wichtig. Und soziale Themen, ich möchte eine gerechte Gesellschaft. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach die Sozialdemokratie, auch wenn ich nicht immer mit allem einverstanden bin, wie soll man das auch sein, aber ich sag mal, von der Haltung, gesellschaftlichen Haltung, würde für mich, glaube ich, immer nur die Sozialdemokratie in Frage kommen.
Mhm. Du bist ja aber neben deinem politischen Dasein auch noch Projektleiterin?
Genau, ich bin Projektleiterin für die Stadtmanufaktur.
Und bildende Künstlerin und Mediatorin. Klar, Tierschützerin, als Tierschützerin bist du auch bekannt. Was ist denn dein Hauptjob? Also, oder machst du alles ein bisschen?
Also nein, mein Hauptjob, der wirklich, also im Endeffekt meine Miete bezahlt und auch den Großteil meines Arbeitsalltages ausfüllt, das ist die Projektleitung für die Stadtmanufaktur. Da bin ich eben als Beraterin unterwegs und berate andere Städte, Kommunen und Gemeinden in Sachen Stadtmarketing, Innenstadtentwicklung und so weiter und so fort. Ich sag mal, Organisationsstrukturen, Gremienarbeit, sogenanntes Stakeholder-Management. Was für ein Wort. Genau, das ist sozusagen mein Hauptberuf. Das Quartiersmanagement ist ja freiberuflich, nebenberuflich im Endeffekt, als auf Honorarbasis. Und der Rest ist Ehrenamt, ja.
Und noch deine Kunst. Die machst du dann nachts, oder wie?
Die mache ich nachts. Ja? Morgens meistens. Ich bin ja so eine Frühaufsteherin, morgens.
Was heißt früh?
5.
Um 5? Mhm. Aber gestern Abend, als ich angeschrieben habe, warst du irgendwie um 9 auch noch in irgendeiner Sitzung.
Ja, das geht halt nicht anders.
Sonst dann schläfst man du das so, halt nicht unter. Schläfst du so 3 Stunden oder so?
Nein, ich schlaf schon. Guck mal, wenn ich um 9 in der Sitzung, ich war zu um 9:30 zu Hause, ich muss sagen, dann geht's aber auch direkt. Also schlafe ich um 10. Naja, 10:30.
Ja, okay. So. Wenn dir das reicht.
Naja, also wie gesagt, im Gegensatz zu früher habe ich ja jetzt Wochenenden und so.
Aber wie schaffst du das alles? Du hast, glaube ich, auch noch Kinder, oder?
Nein.
Nein?
Nein, ich habe 2 Hunde.
2 Hunde, okay, keine Kinder.
Nein, ich glaube, mit Kindern wäre das nicht möglich.
Okay, dann, nee, dann ist das gar nicht so viel.
Na, guck,
zwei Hunde lassen sich aber wirklich auch mal alleine, die können alleine machen. Und
ja, und die sind ja eigentlich eher auch, ich sag mal, für das Thema Achtsamkeit des Menschen zuständig. Also das sind die beiden, die sorgen ja dafür, dass ich nicht völlig hohl drehe, nicht? Sondern dass ich einfach auch mal spazieren gehe und nicht nur am Rechner sitze und so.
So einen Moment runterkommen.
Genau, dafür sind die da.
Ja, sehr gut. Das sind so deine Therapeuten.
Ja, definitiv. Die hören mir ja auch immer zu. Das ist super. Also man darf ja, also ich gehe ja sehr, sehr früh morgens spazieren. Und das ist auch immer gut, dass das so früh morgens ist, weil ich eben morgens mit meinen Hunden rede. So, also den Tag bespreche und den Tag davor, nachbespreche. Und die hören mir da sehr zu. Und das ist für mich total wichtig. Aber es darf mir ja auch keiner zuhören.
Also ich glaube, für die auch.
Ja, ich weiß nicht, nur jeder Hundetrainer würde jetzt sagen, Gott, mit Hunden reden, bist du bekloppt. Ich mach das.
Naja, das ist vielleicht so eine Einkehr. Vielleicht redest du ja auch mit dir selbst. Man weiß,
ich habe den Eindruck, die finden das toll und sie verstehen mich.
Die hören gerne deine Stimme.
Genau.
Oh Mann, ich habe eine Sache vergessen. Du hast vor Jahren ein Buch geschrieben, St. Pauli, eine kritische Liebeserklärung.
Ja.
Das habe ich nicht gelesen, muss ich gestehen.
Skandalös.
Ja, ich weiß.
Ganz, ganz schlimm natürlich.
Voll schlecht vorbereitet, ne? Ja, aber du glaubst nicht, wie viele Leute schon ein Buch geschrieben haben und auch viele, die wir schon hier im Podcast hatten. Und dann müsste ich wirklich jeden zweiten Tag ein neues Buch lesen.
Es ist alles gut. Es ist zwei von 2010. Es ist schwer veraltet. Es ist
okay. Aber warum kritische Liebeserklärung?
Naja, weil ich meine, also wie gesagt, dieser Stadtteil, da habe ich meinen Anker ausgeworfen. Ich liebe den über alles. Es ist mein Zuhause. Und trotzdem gibt's hier natürlich einfach Dinge, die kann ich ja nicht immer nur Konfetti auswerfen, ne? Das ist auch falsch. Also es ist eine Liebeserklärung mit einem kritischen Blick, den man so an den Tag legt. Ich meine, ich glaube, das hat man jetzt auch im Gespräch gemerkt, dass man nicht hier alles super finden kann. Und dass es hier Entwicklungen gibt, die man kritisch beobachtet oder wo man das Gefühl hat, da muss man gegensteuern oder muss man eine Haltung entwickeln und so weiter und so fort. Also ich glaube, so einhellige, lobhudelnde Liebeserklärung kann ich eigentlich auch nicht ernst nehmen.
Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, ein Problem, was du mit St. Pauli hast, immer wieder?
Oh Gott, das ist jetzt schwer.
Naja, manchmal hat man ja so Sachen, von denen man einfach genervt ist.
Ja,
muss ja auch nicht das Problem sein jetzt.
Also ganz ehrlich, penetrante, dumme Junggesellenabschiede. Das geht mir richtig an die Nerven. Und ich habe das extra einschränkend formuliert, weil es gibt auch total nette, ne? Es gibt wenige davon, aber es gibt ganz nette, die benehmen sich, das klingt jetzt sehr spießig, nicht? Weißt, was ich meine? Also, die pullern halt nicht gleich unter sich und haben zumindest noch 3,5 Klamotten am Leib und finden sich nicht urkomisch. Dann habe ich damit auch kein Problem. Aber es gibt einfach, es ist inflationär und es ist so langweilig und es ist auch so dumm. Die Kostüme sind langweilig. Sie lassen sich nichts mehr einfallen. Es ist halt einfach, das finde ich nervig. Also klar, die tun mir im Endeffekt nicht weh und ich kann ihnen aus dem Weg gehen und das tue ich auch. Aber wenn man mich fragt, was für mich so das Synonym für Dumpfsinn ist, was es hier zu viel gibt, dann ist es tatsächlich das.
Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen.
So, es ist einfach so. Ich verzeih. Und wenn dann so eine Troller, Entschuldigung, mit einer Schärpe und einem Diadem auf mich zukommt und sagt, ich heirate morgen, ich so, ja, das sehe ich und du siehst trotzdem scheiße aus. Und so, oh Gott, eine Schärpe habe ich hier ja noch nie gesehen. Oh Gott, wie kreativ bist du denn?
Ja. Wo hast du die denn gekauft? Bei Teddy?
Also garantiert bei junggesellenabschied.de. So, also dann denke ich immer so, oh. Dann erinnere ich mich manchmal voller Freude an einen englischen Junggesellenabschied und erst ganz, ganz viele Jahre her. Wir standen auf dem Spielbodenplatz und es spielte ein irisches Musikduo und es kam ein Junggesellenabschied an und die waren alle wie die Sturmtruppen von Star Wars verkleidet und der Bräutigam war Darth Vader im schwarzen Tütü. Und dann haben die da gefeiert die ganze Nacht vor dieser Livebühne und haben nur Spaß gehabt. Und ich habe mit denen auch nur Spaß gehabt, weil ich dachte, boah, seid ihr lustig. Nee, wirklich, ganz im Ernst, seid ihr lustig, ist das kreativ, macht das Freude. Aber eine Schärpe und ein Diadem und ein Zauberstab könnte ich einfach nur noch durchdrehen. So.
Dann weiß ich es für den nächsten Podcast, wie ich mich kleide. Komm, so. Aber wir wollen, mit diesem Bild wollen wir nicht aus dem Podcast rausgehen.
Nein, irgendwas Schönes.
Ja, genau. Mhm. Irgendwas Schönes. Was Schönes für St. Pauli.
Ja,
eine tolle Situation für St. Pauli, die dich glücklich gemacht hat.
Ja, jeden Tag macht mich das glücklich, durch das Viertel zu gehen und mit Nachbarn zu quatschen. Das ist einfach, also dieses Dorf. Einfach, dass es dieses Dorf ist und dass es dieses Dorf ist, was die ganze Welt zu Besuch hat. Das ist einfach das Tollste. Und ich glaube, dass St. Pauli hat noch, und ich hoffe, wir kriegen das auch über alle Wandel und Stürme und so nach wie vor gerettet, hat in sich eine so großartige Haltung von Gesellschaft und Miteinanderleben. Das müsste eine Blaupause sein für alle.
Ach, das hast du aber schön Ach, jetzt gemacht.
Hab ich Tränen in den
Ohren. Ja, das hast du aber gut gemacht. Ja, wunderbar. Jetzt gehen wir aus diesem Podcast raus. Ich danke dir sehr für dieses
Gespräch. Viel zu lang geworden.
Ja, nein, ist es nicht.
Das, alles wegschneiden.
Das kriegen wir hin. Vielen lieben Dank.
Ich danke euch.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.